Vielen Dank, ihr Lieben. Ich war ein bisschen verlegen jetzt, was die Sonntagspredigt angeht. Man sollte sich als Pastor ja nie entschuldigen, wenn man vorne redet und sagt, also heute bin ich dran oder ich weiß nicht so richtig, weil das ist so wie Fishing for Compliments, dass die Leute nachher sagen, ach, war doch nicht ganz so schlimm, wie du gedacht hast oder so. Ja. Also sollte man den Fehler nicht machen, aber in diesen Sonntag bin ich richtig so ein Stückchen reingeschlittert. Ich glaube, das war in den letzten 14 Tagen die fünfte oder sechste Rede, die ich irgendwie zu halten hatte und die Predigt und dann sollte das ja auch was Frisches sein und dann kommt man schon in Verlegenheit und sagt, was sah ich denn jetzt? Und ich war eigentlich so ein bisschen quietschig mit dem Herrn Jesus und dachte also, Herr Jesus, warum muss ich eigentlich heute predigen? Und dann plötzlich merkte ich, wie er sagte, hey, sag mal, ich habe doch schon was für dich. Frag die Leute doch mal, was sie sich für 2015 vorstellen. Was sollte passieren? Ja, den Gedanken macht man ja eigentlich so ohne weiteres gar nicht. Wa? Heißt die Wahrsager, die haben jetzt Hochkonjunktur. Was wird 2015 passieren? Aber die Frage, wenn ich jetzt mit Mikro rumgehen würde und sagen, was erwartest du wirklich 2015? Jeder eine sagt, naja, man weiß nicht, wie das mit Russland wird. Man weiß nicht, wie das mit den Demonstrationen in Dresden so wird. Man weiß nicht, was die IS sich noch alles vorstellt. Das könnte ein schlimmes Jahr werden. Kann sein. Vielleicht wirst du sagen, ich werde zum ersten Mal seit langem noch mal im Lotto spielen. Mal sehen, vielleicht erwarte ich einen Lottogewinn. Vielleicht sagst du auch, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So ging das nämlich mir. So richtig drüber nachgedacht hatte ich nicht. Ich habe zwar einen Terminkalender, der bis zum nächsten halben Jahr schon eigentlich voll ist, der schon durchgeplant ist, aber was erwarte ich an diesen Tagen? Habe ich gedacht, wohin geht der Weg hin? Wohin geht mein Weg 2015? Könnte ja auch sein, dass Gott sagt, hey Paul, die Jahre, die du gelebt hast, die reichen. Mozart ist auch nicht so alt geworden, also könntest du auch schon abtreten. Würde ich mich freuen können? Ja, warum eigentlich nicht? Da wäre ich beim Herrn Jesus. Wäre doch schon was Interessantes. Mal allein schon diesen Gedanken zu Ende zu haben, was wäre, wenn die Ewigkeit käme 2015? Nichts gegen euch, aber ich könnte euch gut auch ohne euch auskommen. Jedenfalls, wenn ich im Himmel wäre. Solange ich auf der Erde bin, will ich euch gerne noch haben. Also das brauche ich als Ermutigung an der Seite. Also ich dachte, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann kam mir ganz schnell, weil wenn der Herr Jesus hier anfängt zu reden, dann macht er das ja meistens an der Bibelstelle bei mir fest, es kam mir eine Geschichte von Abraham. Und zwar 12, Vers 1 bis 9. Und die möchte ich mit euch zusammenlesen und dann einige Gedanken dazu mit euch teilen. Also immer unter dem Gesichtspunkt, was passiert 2015 mit mir? Welche Erwartung habe ich noch? Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Ja, habe ich gedacht, das ist ein Thema für 2015. Habe ich überschrieben, Glauben ohne Ehrfurcht vor Gott ist nicht möglich. Oder 75 Jahre warten, bis Gott den Marschbefehl gibt. Ist eigentlich ein Ding, nicht? 75 Jahre wird dieser Mann alt und erst dann sagt Gott, ey, jetzt steh auf und geh. Und gibt ihm mit 75 noch eine Verheißung. Wer ist älter wie 75 hier bei uns? Darf ich mal sehen? Hey, ihr habt noch eine Chance, dass Gott zu euch reden kann. Und vielleicht sagt er, steh auf und geh. Das wäre natürlich ein Hammer. Aber ich möchte erstmal noch auf einen anderen Punkt gehen. Ich lese manchmal die gigantischen Geschichten in der Bibel. Da lese ich von einem Gideon. Der war noch relativ jung, da spricht Gott, dass er große Dinge machen soll. Oder da beruft er Sohn David, Sohn Lütten heraus. Eine Maria, eine ganz Jungsche noch, und spricht zu der in aller Frühe. Ein Josef im Traum, Paulus ganz spektakulär. Und dann gibt es ja auch noch die Glaubenshelden, die nicht in der Bibel stehen. So ein Bodelschwing oder wer auch immer, dass du dir die großen Namen mal durchgehst. Ein Bonhoeffer. Mann, was der mit 20, 22 schon für Erkenntnis hatte. Da habe ich noch gerade Integralrechnung geübt. Da wusste der schon, was in der Ewigkeit wirklich alles los sein wird. Und dann schaue ich mich an und sage, ja, wann hat denn Gott mit mir mal geredet? Geht euch das manchmal auch so? Da möchtest du so ein gigantisches Wort haben. Paul, steh auf! Geh zur hinteren Bank, da sitzt jemand. Der hat ganz krumme Füße. Leg ihm die Hände auf und bete für ihn und danach wieder springen wie ein Hirsch. Das wünsche ich mir manchmal als Pastor. So was ganz Spektakuläres, dass ich in dich hineingucken kann und kann sagen, ich weiß genau, du hängst immer noch danach, dass deine Schwiegermutter mal sauer auf dich war und du kannst nicht verzeihen, aber Gott ist in seiner Güte da, der vergibt dir heute. So irgend so eine Sache würde mich wirklich, aber stattdessen, bei mir passieren nicht die Paulus-Erlebnisse. Ich meine, ich möchte auch nicht blind sein oder so, und die Sache konnte ich mir ersparen. Aber Gott könnte doch mit mir auch anders umgehen. Er ist doch Gott. Habe ich gedacht, was hat Abraham 75 Jahre lang gemacht? Hat Gott schon mal vorher groß zu ihm geredet? Jedenfalls anscheinend nicht so spektakulär wie jetzt. Was machen wir, wenn wir in diesem Abraham-Setting sind und 75 Jahre lang nichts hören? Ist euch das schon mal aufgefallen? Ey, ich möchte nicht 75 Jahre werden, bis Gott mal richtig spektakulär noch mal zu mir redet. Aber ich habe überlegt, er muss schon irgendwie eine Type gewesen sein, die bereit war, dass Gott reden durfte. Es musste schon ein Mensch gewesen sein, der Gottes Stimme kannte, irgendwoher. Und es musste ein Mann sein, der in Ehrfurcht vor Gott 75 Jahre lang gelebt hat. Weil wie sonst hätte er die Stimme Gottes unterscheiden können von den anderen Stimmen in seinem religiösen Setting, das er damals im heutigen Irak so hatte. Wenn er nicht wirklich hätte hören können. Und ich glaube, das Erste, was er uns mitgibt für unser Jahr 2015, ob du jetzt spektakulär was hörst oder nicht, lebe ehrfurchtsvoll vor Gott. Und wenn du nichts hörst, das wäre mein zweiter Teil von Abraham, dann fang an, mit den Gaben, die dir Gott gegeben hat, zu wuchern. Nämlich, wenn du die Abraham-Geschichte dann liest, der zog ja nicht aus mit einem Totenhemd, so nichts in der Tasche, so alleine noch, sondern der hatte ja in 75 Jahren wirklich Reichtum angehäuft. Das heißt, der Knabe war nicht doof. Der wusste, wie man Business macht. Der wusste, wie man Schafe vermehrt. Der hat nicht nur da gestanden und hat gesagt, na ja, mal sehen, wie der nächste Tag kommt. Ich glaube, wir können von ihm wirklich was lernen, von diesem Mann. Der hat die Talente, die Gott in ihn hineingelegt hat, wirklich. Manche sitzen da und sagen, solange der Herr mir nichts sagt, werde ich mich nicht bewegen. Ich möchte heute eine Lanze brechen für die jungen Leute, dass ihr wirklich was aus eurem Leben macht, studiert. Ich gebe mal zum Beispiel, ich kenne einen Politiker, der sitzt im Bundestag, das ist eine richtig fromme Seele, der ist Heilsarmee-Offizier gewesen, bevor sie ihn das zweite Mal gewählt haben in den Bundestag, der sitzt schon das zweite Mal drin. Und er hat einen Wahlkreis gewonnen, wo noch nie einer von seiner Partei vorher gewonnen hatte. Diesen Mann zu treffen und zu wissen, ich habe jemanden in der Politik, wenn ich irgendwie mich mal über Merkel beschweren will, er hat sogar eine Telefonnummer, er darf die jederzeit anrufen. Er sagt, darf er nur nicht missbrauchen. Aber den kenne ich. Und es tut mir richtig gut, dass ich weiß, da sitzt ein Mann Gottes mitten im Bundestag. Wir beten doch manchmal, dass sie möglichst alle, wie viele haben wir, 635? Ja, so ungefähr jedenfalls, wa? Ja, also wir haben mehr als 100. Ja, wenn vor jeder Sitzung, ich sag mal, 150 zusammenkämen, würden erstmal Christian und Doro einladen zum Lobpreis. Und dann würden sie sagen, so Herr, wir haben jetzt die und die Geschäfte, das und das sagen die Fachleute. Und jetzt rede du mal, ach, wenn du nichts sagst, machen wir es mit unserer Weisheit. Dass sie in Demut vor Gott wären. Aber wo sind heute die Politiker hier bei uns, die sagen, sie möchten dahin kommen? Es ist nicht nur immer die Berufung zu sagen, okay, ich will Pastor werden. Es könnte doch sein, dass Gott sagt, er möchte Daniel und Josef unbedingt in unserem Bundestag haben. Reich Gottes ist weiter gespannt als nur der Sonntagsgottesdienst her. Ich breche das noch weiter runter. Wie ist das mit den Ingenieuren, mit den Schiffsbauern oder so? Ja? So welche soll es ja geben. Aber ich weiß, wenn Gott nicht wirklich in meinem Ingenieurdasein geredet hätte, bei uns im Betrieb haben sie gewettet, ob ich mir bei manchem Gutachten die Ohren breche. Und jedes Mal, wenn ich sie mir nicht gebrochen habe, bin ich gekommen und sage, Halleluja, ich habe gewonnen. Ja, versteht ihr? Du wirst irgendwo hingerufen und musst ein Problem lösen, was du nicht mit normaler Logik so irgendwie schaffst. Also was habe ich gemacht? Ich bin morgens ins Büro gegangen, habe mich auf den Stuhl gesetzt und habe mich an den Schreibtisch gezogen und habe gesagt, Jesus, in deinem Namen, den Tag weihe ich dir. Und dann kam das Problem, sag Herr Jesus, weiß ich auch nicht. Ich bin sogar überzeugt, in einem Fall wird die Piloten in Italien streiken lassen, damit ich genug Zeit hatte, das Problem zu lösen. Die ganze Firma wäre dabei draufgegangen. Und dann weiß ich, dann haben die im Betrieb gewettet, an dem Problem bricht sich der Nogosek die Ohren. Und wenn ich sie mir nicht gebraucht habe, das war für mich immer der glückliche Moment, wenn ich wusste, sie hatten ihre Wette verloren. Aber wohl dem Land, wo Ingenieure an der Position sitzen. Ich möchte noch weitergehen. Wohl dem Land, wo Hausfrauen da sind, die wirklich nicht nur sagen, ich jag die Staubflocken, weil die weg müssen, sondern wenn die sagen, ich möchte eine gewisse Schönheit schaffen, damit wir auch Gäste einladen können, dass man sich wohlfühlt, dass die Kinder groß werden in Ordnung. Reich Gottes breitet sich aus an die Hecken und Zäune, nicht nur zur Evangelisation und zur Mission, sondern dass Gottes Güte in deinem Alltag sichtbar wird. Setz deine Talente, deine Begabung ein und wucher damit. Wir legen das Gleichnis immer so aus, was davon handelt, wie einer weggezogen ist, so ein König, und hat ganz viele seiner Diener eingesetzt und hat ihnen was gegeben, mit dem sie wuchern sollten. Und der eine kommt mit so viel Talenten zurück, der andere so, ihr kennt die Geschichte, ja? Muss ich nicht nochmal weiter erklären. Und nur einer hat seine ganzen Talente vergraben. Ich glaube, wenn du nicht mit dem Gott geschenkten Verstand umgehst, dann machst du dich schuldig vor Gott und vor Menschen. Wenn du nicht mit deiner Arbeitskraft sauber umgehst und die einsetzt, siehst du nicht nur aus wie ein Hämpfling, sondern du machst dich schuldig vor Gott und den Menschen. Gott hat dir 10 Finger gegeben, also könntest du auch Klavierspielen üben. Gott hat dir Ohren gegeben, also kannst du zuhören. Gott hat dir Augen gegeben, also kannst du die Not der Menschen sehen. Gott hat dir so viele Talente gegeben, die gigantisch und groß sind, aber wucher damit. Ich lerne von Abraham, 75 Jahre lang hat er mit seinen Talenten gewuchert vor Gott. Warum sind wir manchmal, wenn wir fromm werden, so komisch? Und meinen nur, das geht nur um Gemeindedienste. Nein, es geht viel weiter. Es geht in die Welt hinein. Das Reich Gottes muss ausgebreitet werden auf der Arbeitsstelle. Es muss zu Hause ausgebreitet werden, bei den Nachbarn ausgebreitet werden, im Bundestag ausgebreitet werden. Oder auch, vielleicht sitzt hier der nächste Berliner Bürgermeister. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 3,4 Millionen. Versteht ihr? Warum glauben wir das nicht? Abraham hat 75 Jahre mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, gewuchert. Sonst könnte er nicht in Reichtum ausziehen. Er hat sogar Probleme gehabt, mit dem Reichtum richtig umzugehen. Anbetung im Büro durch deine Arbeit. Anbetung wie bei Daniel und Josef. Wie sollte Gott dir mehr anvertrauen, wenn du in diesen Dingen nicht treu bist? Wie sollte er dir mehr geben? Lass mich das noch ein bisschen persönlich sagen. Gott hatte mir mal ganz früh in meiner Kindheit gesagt, dass ich irgendwann mal Evangelium verkündigen werde. Die Rahmenbedingungen waren katastrophal, hätte ich also nie schaffen können. Dann habe ich gedacht, okay, wenn er nicht redet, dann mache ich so lange das, was er mir an Begabung gegeben hat, was auch Spaß macht. Also bin ich Ingenieur geworden. Bis heute, wenn ich durch die Stadt fahre, ich sehe, wo ich meine Finger drin hatte, macht mir heute noch Spaß. Ich kann in manchen Sachen kann ich mich richtig, manchmal fragen die Leute, tut dir das nicht leid, dass du deinen Beruf aufgegeben hast? Eigentlich nein, aber dann doch ein bisschen. Weil ich habe da noch meine Macke. Ich kann an keinem rostfreien Stahl vorbeigehen, ohne zu sagen, ob das ein Ferrit oder ein Außennit ist. Manchmal möchte ich einen Magnet haben und sagen, naja, der rostet damit schneller. Und das ist so drin. Aber ich habe Gott zugetraut, in dem Moment, wo er sagt, steige ich um. Und das hat er dann gemacht. Und ich bin überzeugt, viele Dinge, die ich heute tue, hätte ich ohne meine Ausbildung als Ingenieur nie machen können. Nie. Aber ich musste mit den Gaben wuchern, auch mit den Niederlagen. Wenn ich euch über meine Klausuren berichten würde, das lasse ich aber jetzt lieber. Wichtig ist, dass bei jeder Wegkreuzung, auch 2015, du bereit bist, dass Gott jederzeit reden kann. Aber bis er deutlich redet, was du anders machen sollst, lebst du vor ihm und breitest das Reich Gottes aus mit der Begabung, die Gott in dich hineingelegt hat. Machst du es nicht, ich glaube, du wirst schuldig an dem, was Gott dir an Lebenshorizont angeboten hat. Teil 1 meiner Predigt für 2015. Aber ich habe ja noch was. Glaube ohne Gehorsam und ohne ein Wagnis, ist das Religiosität? Wie ist es dann, wenn du gerade mit der Nähmaschine unterwegs bist und eine Gardine nähst? Könnte ja sein. Ne? Du bist gerade dabei und der Faden geht nicht richtig rein, die Spule ist wieder rausgesprungen. Ne? Du sagst, früher konntest du auch ohne Brille den Faden einfädeln und so. Ja? Und du bist gerade so ein bisschen höher mit deinem Temperament und sagst, blöder Stoff, mal wieder hängen geblieben. Plötzlich sagt Gott, hey, Moment, leg die Gardine mal beiseite. Klingel mal bei deinem Nachbarn und lad ihn mal zu einer Tasse Kaffee ein. Oder Tee. Nee, die Gardine muss fertig werden. Nee, der Faden muss erst rein. Was wäre, wenn Gott wirklich so zu dir ganz persönlich mitten an deinem Arbeitsplatz, mitten da, wo du unterwegs bist, zu dir reden könnte? Fängst du an, mit ihm zu argumentieren oder stehst du auf und tust, was er sagt? Nebenbei, auch 75-Jährigen könnten das widerfahren, das lese ich hier aus der Bibel. Und vielleicht wirst du wie Hilde 100, bevor der Nachwuchs kommt. Bevor die Verheißung dann kommt. Ja, wir müssen das doch mal realistisch sehen. Entweder ist das eine Märchenstunde oder das stimmt. Ich sehe das. Gott kann, wenn du 75 bist, mitten in deinem Wohnzimmer, neben deinem Fernseher, kann er auf einmal sagen, steh auf. So, und dann hast du ein Problem. Abraham war gehorsam, weil er vorher zu 100%, ich glaube, Gott gehört hat. Er gehörte mit seinem ganzen Wesen Gott. Und dann spricht Gott wirklich zum ersten Mal radikal deutlich und da musste er seinen Mut zusammenfassen und musste aufstehen. Ich kann mir vorstellen, welche Diskussion das in seinem Umfeld ausgelöst hat. Du hast ja wohl eine Macke, das stimmt ja wohl nie. Du hast zu viel Kartoffelsalat und Würstchen gegessen vor Silvester oder was auch immer. Du hast zu viel Wein getrunken, das kann nicht sein. Du kannst doch hier nicht mit deinem ganzen Hausrat losgehen. Und damals war das ja nicht nur, dass er sein Stöckchen genommen hat und ist alleine losgezogen. Das war eine ganze Herde, das war ja alles, sein ganzes Hab und Gut. Das war ein richtiger Umzug. Wir haben bei uns den Spruch in Deutschland, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Stimmt das? Den habt ihr. So, und jetzt stellst du natürlich fest, mit zunehmendem Alter brauchst du deinen Sessel und brauchst deine Heizung und brauchst deinen Fernseher und brauchst irgendwo deinen Schaukelstuhl. Wenn du den nicht hast oder der in der falschen Ecke steht, dann wirst du ein bisschen grandelig, würde der Bayer sagen. Ja, ist das so, oder? Ich guck mal zu den Älteren hin. Nickt ihr mal vorsichtig, wa? Bei mir ist das schon so, ich merke diese Gene. Wenn der Kaktus nicht an der richtigen Stelle blüht, dann ist das Käse. Ja, ja, das trifft so irgendwie zu. Wa? Ja. Okay. Aber was wäre denn, wenn dieser alte Baum wirklich so mit Gott verbunden wäre, dass er noch aufstehen könnte und könnte noch weitergehen? Ich bewundere den Herbert Roos, den früheren Präses von der Volksmission. Der war abgewählt oder er ist nicht mehr zur Wahl angetreten. Ich glaube, er war 65 oder 66. Und dann dachte er, so, jetzt fängt für mich die Zeit an, dass ich nach Afrika gehe. Und dann ist er wieder nach Afrika zurückgegangen, wo er vorher schon gedient hat. Und jetzt ist es ganz schwierig, den mal in Deutschland anzutreffen. Ich glaube, der ist inzwischen deutlich über 70, aber der wühlt in Afrika noch rum. Gott hat gesagt, steh auf und geh. Wenn Gott den Befehl gibt, dann ist auch noch genug Kraft zum Gehen. Dann musst du nur deinen Schaukelstuhl und deinen Kaktus zurücklassen. Aber einen Kaktus kann man noch mitnehmen. Ja, verstehe. Aber was wäre, wenn Gott denn noch sagt, er hat noch einen Auftrag für dich? Da kannst du nicht sagen, ach, die Jungen sollen mal losgehen. Erwarten wir 2015, dass Gott vielleicht noch was sagt? Haben wir überhaupt noch diese Erwartung, dass er reden könnte? Ich habe euch ja gesagt, wie ich 60 geworden bin und wir bei Max zu Hause beim Kaffee gesessen haben, da sagte Max, Frau, die im gleichen Jahrgang ist wie ich, was macht man denn jetzt mit 60? Paul, was sind denn deine Pläne? Was kommt denn dann noch? Habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, das hat der Jürgen gesungen, wa? Olle Udo. Aber seit dieser Zeit vergeht wohl keine Woche, wo ich nicht irgendwann mal denke, was könnte dann passieren? Und eins, wenn ich noch wirklich leben darf, wenn der Herr mir noch ein paar Jahre dazu gibt, also mich nicht 2015 in die Ewigkeit holt, wie ich das vorhin mal so gesagt habe, was er ja jederzeit machen darf, dann möchte ich gerne noch ein bisschen Abenteuer haben. Dann möchte ich nicht einfach nur so warten und sagen, na ja, vielleicht schreibe ich mal ein paar Anekdoten. Manche sagen, schreib mal ein paar Anekdoten aus deinem Leben auf. Ach, wisst ihr was, es gibt viel Spannenderes. Ich möchte das Spannende erleben. Ich möchte es nicht niederschreiben, was ich mal vor 30 Jahren erlebt habe. Ist ja sowieso eine Gefahr, dass man dann immer die Anekdoten erzählt, was vor dem Scheintod alles da war. Ja? Versteht ihr? ich möchte noch was sehen. Und wenn Gott mir noch eine große Ernte gibt, dann möchte ich die gerne noch erleben. Vielleicht ist es noch nicht das Ende, dass ich heute vor euch stehe. Aber darf Gott mir was sagen? Und wäre ich bereit, dann nochmal was alles anders zu machen wie bisher? Habe ich mich gefragt. Darf er das? Ach, eigentlich, Herr Jesus, ein bisschen ruhiger könnte da dir zugehen. Denkt meine Frau auch. Versteht ihr? Aber darf Gott noch zu uns reden? Habe ich noch die Erwartung, dass er 2015 zu mir redet und sagt vielleicht, komm, steh auf und tu was. Es können natürlich Zweifel kommen, das ist ganz klar. Es können Zweifel kommen und dann braucht man Bestätigung und dann braucht man vielleicht einen Lot, der mit einem geht, dass ein Bruder mitgeht. Hier haben wir das Zweierprinzip in der Bibel schon mal. Die trennen zwar sich nachher in den Wegen, weil zu viele Viecher da sind, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Es könnte allerdings auch so passieren, dass der Herr was ganz anderes sagt. Vielleicht sagt er gar nicht, steh auf und geh nach Afrika oder Asien oder geh nach Bayern und verkündige das Evangelium. Dort was. Vielleicht könnte er was ganz anderes sagen. Ich habe auch noch so einen anderen Psalm Stelle rausgesucht aus Psalm 37,3. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes und bleibe im Lande und nähre dich redlich. Diese Bibelstelle gibt es auch. Und wenn ich noch Pastor bleiben sollte, bitte bleibt alle in der Gemeinde. Und tut Gutes und ernährt euch redlich. Keiner klaue dem anderen was aus dem Opferbeutel oder so. Ja, verstehen wir das bitte richtig. Das ist ganz wichtig. Aber hab eine Erwartung, dass Gott zu dir 2015 redet. Er will mit dir umgehen. Und es kostet in jedem Fall Mut, bestimmte Schritte zu gehen. Ohne dass du nicht Mut entwickeln musst, brauchst du auch den Glauben gar nicht zu investieren. Das kannst du auch jederzeit logisch machen. Wenn es in der Nase juckt und du, dann musst du den Herrn nicht fragen, ob du bohren sollst. Ja? Das ist dann überhaupt kein Ding. Aber wenn er sagt, geh zum Nachbarn und lade ihn ein zu einer Tasse Kaffee und red mit ihm über die Güte Gottes, dann kostet das Mut. Wie fange ich das an? Wie mache ich das? Kann ich den überhaupt einladen? Herr Jesus, wann ist die richtige Zeit? Morgen habe ich keine. Steh auf und investiere Kühnheit und du wirst sehen, Gott wird mehr und mehr reden. Aber haben wir noch Hunger danach? Keine Klammer auf. Unser Gottesdienst, als vorhin wir eine ganze Zeit lang Ruhe hatten. Hier vorne wurde nur noch leise gespielt. In der Gemeinde war andächtiges Schweigen. Ich frage mich, wo unser prophetisches Reden ist. Ich lese in der Bibel, dass wenn ihr zusammenkommt, das prophetische Reden normal sein sollte. Wir sind extrem unnormale Christen geworden in unserer Gemeinde. Wo ist dieses prophetische Reden? Dieses wirkliche, authentische, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir es in der Woche nicht gewohnt sind, dass er prophetisch zu uns redet. Dass wir überhaupt nicht mehr im Glauben trainiert sind, zum Nachbarn zu gehen und zu sagen, ich lade dich ein, weil Gott es gesagt hat. Wenn der Nachbar fragt, wieso lädst du mich denn ein? Ja, sage ich, weil Gott mir das gesagt hat. Der wird gucken. Hat er noch mehr gesagt? Ja, das will ich dir jetzt nicht sagen. Ach, mach mal. Versteht ihr? Das kann richtig spannend werden. Aber wir brauchen in der Gemeinde wieder prophetisches Reden, damit wir wissen, was ist dran und was ist nicht dran. Wie gehen wir durch diese Zeit? Klammer zu, vielleicht kommt es ja 2015 wieder. Ich möchte es ganz neu erwarten, dass Gott redet. Ich habe noch eine Stelle hier. Glauben ohne Zuversicht bleibt kraftlos, mein Teil 3. Hier habe ich die Stelle nochmal rausgesucht. Welche Zuversicht auf 2015 hast du? Wirst du durch die Nachrichten geprägt? Durch das Ziehen im Rücken? Durch Stiche am Herzen? Durch Kopfschmerzen, wo du dann sagst, ich muss mal im Internet recherchieren, welches Krankheitsbild auf mich zupassen würde? Oder hast du die Zuversicht wirklich, dass Gott dich noch gebrauchen kann und will? Du sagst, ich bin so müde. Wenn er mir doch mal ein Schabbatjahr geben würde. Es gibt einen Unterschied zwischen müde und träge. Wenn man müde ist, darf man schlafen. Wenn man träge ist, muss man träge Hände wieder hochheben. Aber hast du wirklich noch die Erwartung, dass Gott im kommenden Jahr zu dir redet und dir sagt, was du tun solltest? Hier fällt es mir manchmal schwer, aus der Routine auszubrechen und zu sagen, ich möchte in ein Jahr reingehen, wo Gott alles mir nochmal sagen darf. Dass er dir sagen kann, komm, steh auf. Und du sagst, ach, ich höre nicht gut. Das spielt für mich keine Rolle, Hauptsache du hörst mich. Du kannst sagen, okay, ich bin nicht Herkules. Gott sagt, ja, dafür hole ich dann Udo. Ja, versteh dir. Ja, verstehst du? Warum glauben wir das nicht, dass Gott uns gebrauchen kann mit unserer Art und dass er ganz spezifisch reinreden kann? Wenn das nicht mehr passiert, ich glaube, dann sind wir geistlich tot. Dann machen wir nur noch eine Religiosität, machen wir nur noch ein paar religiöse Übungen und das kannst du so oder so knicken. Religiöse Gemeinden gibt es auf der Welt genug. Aber Abraham hatte Zuversicht. Wenn er drauf eingeht, was Gott sagt, dann werden sonderbare, gute, große, gigantische Dinge geschehen. Er musste zwar lange noch warten, bis es wirklich kam, aber er hatte die Zuversicht, dass Gott gesprochen hat und dass er zum Ziel kommt. Also macht er sich auf. Was erwartest du noch 2015? Welche Herausforderungen im Glauben erahnst du? Worauf wartest du? Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich jetzt jedem einen Zettel gebe, wo er was draufschreibt. Zum Beispiel, hast du Probleme damit, dass du immer so schnell aus der Haut fährst? Kommt mir manchmal bekannt vor. Du bist ein Sensibelchen. Und wenn du Sensibelchen bist, dann bist du auch noch extrovertiert und bereicherst deine ganze Umgebung an deinem Ärger. So, es könnte ja sein, dass du dir für 2015 vornimmst, dass Gott sagt, ich will dir einen sanftmütigen Geist geben. Du sagst, habe ich 30 Jahre versucht, ich habe mich nicht in den Griff gekriegt, jetzt ist mir sowieso alles Mist egal. Wenn du mit bestimmten Problemen in deinem Leben permanent gearbeitet hast und hast 75 Jahre gebraucht und hast die Probleme nie unter die Füße gekriegt, vielleicht ist 2015 das Jahr, wo du aufstehst im Glauben und sagst, in diesem Jahr wird es geschehen. Viele haben am Silvester ein Thema gehabt und haben gesagt, ab 1. Januar werde ich das und das und das nicht mehr tun und haben aufgegeben, nach 30, 40 Jahren war es am 2., 3. Januar immer wieder genau das Gleiche. Gott sagt, wünsch dir doch noch mal was. Was möchtest du mit meiner Kraft im neuen Jahr tun? Kannst du nicht glauben, dass wenn du aufstehst im Glauben, weil ich sage, steh auf und wandel, dass das neu passiert? Vielleicht hast du immer wieder eine Niederlage eingesteckt mit allen möglichen Dingen und Gott sagt dir, es wird im neuen Jahr anders werden und du sagst, kann ich schon gar nicht mehr glauben, aber hier kommt die Abraham-Botschaft, steh auf, verlasse das alte Land und geh in neues Land hinein. Ich glaube, dass eine Zeitenwende stattfinden kann, wenn wir diesen Glauben von Gott entwickeln. Ich glaube das. Gib nicht auf. 75 Jahre hast du vielleicht gebraucht, um irgendwas unter deine Füße zu kriegen, aber jetzt kommt Gott und sagt, steh nochmal auf. Warum willst du in den gleichen Gleisen weitergehen? Zieh aus diesem Abhängigkeitsland heraus in ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Glaubst du noch, dass Gott dir Verantwortung gibt für irgendwas? In der Gemeinde, in der Gesellschaft oder wo auch immer sich das Reich Gottes ausbreitet. Du sagst, oh, ob man mit mir viel anfangen kann. Doch, Gott kann. Gott kann. Was war eigentlich die geniale Verheißung, die Gott im Abraham gegeben hat? Nicht, dass er noch in hohem Alter ein Kind kriegt. Das wäre die kleinere Sache gewesen. Er hat gesagt, durch dich sollen gesegnet werden die Generationen. So, wenn Gott dich rausruft, dann nicht, damit du auf Hawaii weiter in der Sonne brätst oder so, sondern dann ruft er dich heraus, damit du ein Segen bist für viele. Gott will, dass du ein Multiplikator seines Segens bist. Das ist das Geniale an Abraham. Und dazu musst du aufstehen und musst dein altes Land verlassen, das dich irgendwie bindet in Sünde, Schuld und Abhängigkeit oder was noch immer an chaotischen Sachen zu denken ist. Was wäre, wenn du wieder Glauben entwickelst, dass Gott zu dir spricht, dass das neue Land eingenommen werden kann, in einem Augenblick aus der Resignation ins Leben hinein, damit du ein Segen bist, selbst Hilde, wenn du 100 bist. Ich glaube, dass du noch zum Segen sein kannst. Du musst nicht in der Vergangenheit hängen bleiben. Wir haben viel ausgetauscht über Vergangenes, nicht? Aber du hast noch was vor dir, du kannst noch ein Segen sein in deiner Umgebung. Knuff mal deine Nachbarin und sag, du bist ganz toll. Dann hast du schon Segen weitergereicht. Verschieße. Warum erwarten wir nicht, dass das mit Gottes Vollmacht gehen kann? Abraham hat Vertrauen gefasst, er zog aus. Was wäre, wenn ein ganz neuer Umgang mit Gott geschehen würde? Ich kann mich daran erinnern, wie mit 21, 22 Jahren ich hier in Berlin in der Jesus People Zeit war. Da wurde ein kleiner Chor aufgemacht, ich glaube war 74, 75, 76 um diese Zeit. Dann kamen Leute aus den USA und die haben dann gesagt, Gott kann durch jeden von euch prophetisch reden. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel. Und dann haben wir uns anschließend in so einem kleinen Raum getroffen, um vorher zu üben oder nach dem Üben, ich bringe das nicht mehr so genau, aber was mir hängen geblieben ist, dann sagte der Chorleiter damals, ein Amerikaner, jetzt geht mal jeder, während wir Gott anbeten, innerlich in die Stille, wir singen weiter innerlich in die Stille und guckt mal, ob ein prophetisches Wort für irgendjemanden, der hier vorne mitsingt, bekommt. Ja, habe ich gedacht, bei Gott sind alle Dinge möglich, also bete ich das mal. Das war richtig spannend, weil ich hatte eine Erwartung, dass Gott in dieser Zeit wirklich zu mir redet, dass ich eine Botschaft bekomme, nicht was mir am nächsten Tag gut geht, sondern für meine Nächsten. Ich habe ein richtiges Kribbeln in den Fingern gehabt. Wenn er jetzt zu mir redet, was mache ich denn damit? Was mache ich denn damit? Das war spannend ohne Ende. Und plötzlich merkte ich, er redet. Da dachte ich, oh, das sage ich jetzt aber nicht. Kennt ihr dieses Gefühl? Beide Gefühle, glaube ich, brauchen wir wieder ganz neu. Wir brauchen die Gefühle, dass du eine Erwartung hast, Gott kann dich im Gottesdienst gebrauchen. Noch viel schärfer, wenn du nachher draußen bist, Gott kann dich da gebrauchen. Wenn du in die Firma kommst, Gott kann dich da gebrauchen. Wenn du in den Bus steigst, hast du mal gebetet, wenn du im Bus nach Hause fährst, Herr Jesus, wenn gleich der komische Busfahrer wieder da ist, schenk mir doch ein Wort für ihn. Und plötzlich sitzt ein ganz anderer, ganz freundlicher da, sagst du, ach, für den war das jetzt aber nicht. Ja, verstehst du? Dass du lernst, damit umzugehen. Aber haben wir noch die Erwartung oder erwartet ihr immer nur was vom Pastor her? Dann gute Nacht, Hütte. Die wenigsten Predigten behaltet er sowieso. Naja, das war jetzt, ihr übt mal wieder an mir Vergebung. Das tut mir jetzt leid, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich mag euch, auch wie lieb ihr mir zuhört. Hast du noch das Bestreben, Gott wirklich anbeten zu wollen? Letztes so aus meiner Sache raus. Vor, ich glaube, fast 5 Jahren hat mir meine Tochter ihre gute Gitarre gegeben. Sagst, damit du auch mal spielen kannst. Die steht immer gut eingepackt. Ab und zu nehme ich sie mit, um einmal hier und da am Donnerstagmorgen zu spielen. Gott hat mir ja mal einen Vers in die Wiege gelegt: Gott ist Geist und die ihn anbeten sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4, 24. Warum packe ich die Gitarre nicht wieder mehr zu Hause aus? Vielleicht könnte ich dann mehr spielen als nur so die paar Touren, die man so rauf und runter kann. Warum gehe ich nicht mit meinem Talent hausieren? Nicht wegen euch, sondern einfach um Gott zu ehren. Könnte es sein, dass Gott zu mir sagt: Gemacht, schrei nicht so viel in der Gemeinde rum, geh mal wieder mehr in die Kammer und bete mich wieder mehr an. So könnte Gott ganz spezifisch zu uns reden und zu sagen: Mach doch noch mal was ganz anderes. Hol mal dein Instrument wieder hervor. Ach, ich kann nicht so gut wie Christian oder Doro, ach, wenn ich die höre. Ja. Gott sagt: Das ist das Talent von Doro, ich möchte deins haben. Bei dir würde die Bratsche quietschen, aber wenn sie heilig quietscht, ist das gut. Stimmt doch so, oder? Ich meine, da dürfte man mit dir nicht spielen, wa? Das wäre dann grausig, da würde man dich misshandeln. Wa? Aber ich meine, wenn du das von Herzen Gott gibst, dann ist das was Gigantisches. Vielleicht kannst du wunderbar telefonieren. Du kannst die Nummern auswendig, wa? Die sagst, ja. Vielleicht schaffst du das gut, dann telefonier. Aber steig aus und fang wieder an, was zu machen, wenn du nichts anderes hörst mit deinen Talenten, dass du ein Segen bist für deine Umgebung. 2015 könnte ein Segensjahr für dich sein, wenn du anfängst, vielleicht wieder zurückzugehen zu dem, was Gott dir mal gegeben hat. Fast möchte ich rumgehen und möchte jeden Einzelnen von euch schütteln und sagen: Was hat er dir denn gegeben? Spuck mal aus. Was kannst du? Wo setzt du das ein? Machst du nicht? Pfeife. Ja. Ich möchte einen jeden von uns eigentlich so ein bisschen aufrütteln und sagen: Erwarte doch, dass 2015, dass es wieder ein ganz anderes Jahr wird. Abraham hat 75 Jahre wirklich in Ehrfurcht vor Gott gelebt, sonst hätte Gott ihm sowas nicht anvertrauen können. Er hat mit seinen Gaben gewuchert, die Gott ihm gegeben hat, aber Gott hatte immer noch eine größere Nummer. Er soll ein Segen sein für viele. Und deswegen die Frage: Willst du im nächsten, im kommenden Jahr ein Segen sein für viele oder willst du nur immer Segen absaugen? Ich möchte ein Segen sein. Ich möchte ein Segen sein, dass Gottes Güte durch mich fließen kann zu den Menschen hin. Eine Botschaft für 2015. Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. So steht das im Hebräer 6, Vers 15. Ganz egoistisch wünsche ich es für mich, dass ich die Verheißung, die Gott über meinem Leben ausgesprochen hat, dass ich sie erreiche. Und wenn ich 75 werden sollte und noch Kraft ist und er sagt: Verlasse das Land und zieh in ein Land, wohin ich dich führe. Ich möchte bereit sein. Ich möchte ein Segen sein für viele. Junge Leute, bleibt mit Energie an ihm dran. Und wo ihr hinkommt, ist Reich Gottes, wenn ihr mit ihm unterwegs seid. Seid bereit, dass er jederzeit zu euch reden kann. Sei als Ingenieur unterwegs und das, was du baust und machst und tust, das tust du ihm zur Ehre. Niemand kann das so gut bauen wie er. Wo wären Isaac Newton? Wo wären Blaise Pascal, wenn sie nicht geforscht hätten im Namen Gottes? Ihm zur Ehre. Ich möchte einen Moment noch stille sein von hier vorne. Und vielleicht darf ich Doro mit der Gitarre bitten, dass sie einfach kommt. Und dass so ein Moment Revue passieren lässt bei den vielen Worten, die ich jetzt gemacht habe. Und dass du vielleicht darüber nachdenkst, wie dein Leben sein soll im nächsten Jahr. Auf dass du ein Segen sein kannst vor Gott. Sei bereit, dass er dich jederzeit ansprechen kann. Und in dieser Zeit lebst du in Ehrfurcht und wucherst mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Grab deine Berufung wieder aus. Erwarte, dass er zu dir redet. Und sei gehorsam und kühn. Investier den Glauben, den er in dir weckt.